Lob und Dank sei dem Herrn. Es ist schon wie eine ganze Predigt, wenn wir Acht gegeben haben, was wir gesungen haben. Und ich dachte an den Ausspruch Bruder Brennims, als er sagte, es gibt viele Möglichkeiten der Heilung. Und er sagte auch wörtlich, dass durch Liebe Heilung zuteil wird. Wisst ihr, die Liebe Gottes wirkt Wunder. Und sie tut uns wohl und er möchte sie durch uns weitergeben. Gott hat ja keine andere Möglichkeit, auf Erden das weiterzugeben, was er bereitet hat, als durch die Seine. Wen soll er dazu gebrauchen? Wer soll es sein? Und wie wir hier gesungen haben, wo Gottes Liebe füllt die Herzen, da ziehet Fried und Freude ein. Denn wo die Selbstsucht, oh, ich bin eins so, da hat man nicht mehr harte Worte, denn sonst steht still der Liebe Lauf. Was immer man dazu noch sagen kann, Gott möge es schenken, dass es so wird in unserem Leben, wie er es haben möchte. Dass es nicht nur Worte sind, sondern dass die Sache selber da ist. Wir haben es oft genug gesehen, gehört, vielleicht an uns selber das Erlebnis gemacht, dass die Dinge, von denen wir reden und die wir zu haben meinen, nicht immer da sind. Und wenn sie nicht da sind, will Gott sie geben. Wir sollen nicht leer ausgehen, wir sollen uns beschenken lassen von dem lebendigen Gott. Und wir wissen ja, dass Gott vieles ist, aber dem Wesen nach ist er Liebe. Er muss manchmal streng sein um seines Gesetzes willen, aber sein Wesen ist nicht Gesetz. Sein Wesen ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wenn wir das begriffen haben und wissen, dass er diese Liebe in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgießen möchte, dann wird alles wohl sein, wenn es geschieht. Und es liegt mir sehr am Herzen, während wir ja nun doch so viele Predigten Bruder Brennims hören, dass wir uns der Sache bewusst werden, die Gott von uns fordert. Es ist sicher so, dass es nicht nur ein Anschauungsunterricht sein soll, sondern Gott deckt einen Tisch vor uns. Vielleicht manchmal sogar im Angesicht unserer Feinde. Aber Feindschaft ist nur da, wo der Feind ist. Freundschaft ist da, wo der Freund ist. Und so müssen wir erkennen, dass Gott auf unserer Seite steht. Und er hat die Feindschaft aufgehoben, hat Frieden gebracht. Und wer den Frieden Gottes hat, der kann ihn auch weitergeben. Wer ihn nicht hat, ist nicht in der Lage, im Frieden zu sein. Man kann sich noch so anstrengen. Man kann's nicht. Irgendwo wird es fehlen. Aber wenn der Friede Gottes unsere Herzen und Sinne regieren kann, nicht nur die Herzen, auch das, was hier oben ist, nicht nur das, was hier ist. Das Herz spricht manchmal anders, wie das, was hier oben ist. Aber wenn beides, im Herzen und in der Gesinnung, dass wir den Frieden suchen, ihm nachjagen, um jeden Preis. Auch wenn wir selber darauf oder dabei drauf gehen, spielt keine Rolle. Der Herr wird wieder aufhelfen. Und ich musste an ein Wort denken, das Abraham gesagt hat, aber ich meine, wir werden heute eine Gebetsstunde haben, nicht eine Bibelstunde, es sei denn, dass Fragen da sind. Und ich muss auch sagen, dass mir die Anliegen der Leute, die ja nun einfach immer wieder schreiben, doch mehr und mehr zu Herzen gehen. Und die Leute erwarten von uns, dass wir nicht nur oberflächlich hier am Ende einer Bibelstunde ganz kurz darüber beten. Sie erwarten, dass es eine Gebetsstunde ist, in der wir diese Anliegen wirklich von ganzem Herzen vor den Gnadenthron Gottes bringen. Und ich meine, Sie haben ein Recht darauf, dass wir mit Ernst, dass wir uns Zeit nehmen und diese einzelnen Anliegen wirklich von Herzen vor das Angesicht Gottes bringen. Und das im Glauben. Denn es sind so viele Anliegen, und wenn wir sie alle hören, dann vergessen wir unseren eigenen Schmerz und unsere eigene Not und das, was alles über uns oder mit uns sein mag. Dann liegt uns das am Herzen, was andere plagt, womit andere nicht fertig werden. Und wenn wir da an unseren Herrn denken, er hat sich niemals beklagt. Er hat aber immer Zeit für andere gehabt. Und darin kann ich und wir alle sehr, sehr viel von ihm lernen. Er hat keinem einzigen Menschen gesagt, oder auch seinen Jüngern nicht, hör mal, mir haben sie jetzt das getan, gar nichts. Er war immer mit einem vollen, mit einem offenen Herzen für die Not der anderen da. Er hatte scheinbar gar keine Not. Ob man ihn schlug, anspiel, was immer geschah, er tat seinen Mund nicht auf. Aber er hatte Zeit für andere. Vielleicht stehen wir eben doch nur auf zu einem Gebet und dann lesen wir etwas und beten dann nachher gemeinsam. Himmlischer Vater, rede du heute Abend zu uns durch dein teures und heiliges Wort. Herr, wir sind nicht hier, um einer zum anderen zu reden. Wir sind hier, damit du zu uns allen reden kannst. Und wir, ein jeder von uns, möchten mit dir reden. Schenke uns die Verbindung zu dir, die Gemeinschaft mit dir und untereinander. Treuer Herr, nimm alles weg, was dir im Wege steht. Wir kommen selbst unter dein Kreuz mit allem, was wir sind und haben, mit unserem ganzen Leben nach Geist, Seele und Leib. Nimm uns hin, o Herr, wasche uns in deinem teuren Blute und sei uns gnädig um deines heiligen Namens willen. Amen.
Amen.
Ich will nur ein paar Bibelstellen lesen. Die eine von Abraham in 1. Moses 15, von Vers 12, da heißt es, als nun die Sonne sich zum Untergang neigte, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und zugleich stellte sich eine Beängstigung, ja tiefe Finsternis bei ihm ein. Da sprach er zu Abraham, sicher wissen sollst du, dass deine Nachkommen als Fremdlinge in einem anderen Lande weilen werden. Gar nicht weiter, nur dieser eine Gedanke. Als nun die Sonne sich zum Untergang neigte, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und zugleich stellte sich eine Beängstigung ein und tiefe Finsternis. Es war nach dem Reden des Herrn, als Gott der Herr zu ihm sprach, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa hat auswandern lassen, um dir dieses Land zum Besitz zu geben. Wir kennen das Gespräch, das Abraham mit dem Herrn und der Herr mit ihm hatte, dann die Opferung der einzelnen Tiere, der Ziege, des Widders, der Turteltauben und so weiter. Und dann plötzlich kam eine tiefe Finsternis, es kam eine Beängstigung über ihn, aus welchem Grunde auch immer, steht hier nicht. Aber irgendetwas geschah mit ihm in dem Moment, als es dunkel wurde, dass ihm Angst und Bange geworden ist. Nicht in Bezug dessen, was Gott gesagt hatte, aber vielleicht bange in seinem Herzen über sich selbst. Und dennoch in seinem Herzen wissend, Gott wird alles wohl machen. Von demselben Abraham lesen wir ja in Römer 4, dass er Gott glaubte und dass er sich durch Unglauben nicht irre machen ließ. Römer Kapitel 4 von Vers 18, das uns allen ganz bekannte Wort. Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, doch hoffnungsvoll am Glauben festgehalten, damit er der Vater vieler Völker würde. Nach der Verheißung, so unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Und ohne im Glauben schwach zu werden, nahm er, der fast 100-jährige Mann, die Erstorbenheit seines eigenen Leibes und den schon erstorbenen Mutterschoß der Sarah war. Trotzdem ließ er sich im Hinblick auf die Verheißung Gottes nicht durch Unglauben irre machen, sondern vielmehr wurde er im Glauben immer stärker, indem er Gott die Ehre gab und der festen Überzeugung lebte, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch zu verwirklichen vermag. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Welche herrlichen Gedanken und Aussprüche über diesen Mann Gottes, über den Vater des Glaubens, der aber auch zu einer bestimmten Stunde zugeben musste, dass über ihn, als die Finsternis hereinbrach, Angst und Bange gekommen war. Aber zur gleichen Zeit wird bezeugt, dass er sich durch Unglauben nicht irre machen ließ, sondern die Verheißung Gottes in sich trug und der festen Überzeugung lebte, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu verwirklichen vermag. Dasselbe kann nur mit uns als dem Samen Abrahams sein. Wenn auch Beängstigung über uns kommt und wir wissen, der Gnadentag hat sich geneigt und die Sonne ist ja nicht hoch am Himmel, das wissen wir alle. Und die Abendzeit ist da, das wissen wir auch. Und wir schreiten auf die Mitternachtsstunde zu, das ist uns auch bekannt. Und wenn zu solchen Zeiten eine Beängstigung über uns kommen mag, dann ist das nicht zum ersten Mal. Und vielleicht auch nicht zum letzten Mal. Aber Gott hat in unser Herz, genauso wie dem Abraham, die Verheißungen hineingelegt und wir leben der Überzeugung, dass er sie wahr machen und verwirklichen wird. Wir können nicht erklären, wie. Das konnte Abraham auch nicht. Und es heißt hier ganz nüchtern, er hat die Erstorbenheit seines Leibes festgestellt, aber nicht daran aufgehalten. Er wusste, dass er von selber nichts machen kann. Er war auf Gott angewiesen, auch dem Leibe nach. Er konnte nichts machen. Er konnte von selbst die Verheißung gar nicht einlösen. Hätte er sie einlösen können, dann wäre es eine einfache Sache für ihn gewesen. Hätte Gott heute geredet, morgen hätte er sie eingelöst und hätte sich beim Herrn bedankt und wäre gegangen. Er war auf Gott angewiesen. Seine Zeit wäre gleich gewesen, aber die Zeit Gottes kam erst etwas später. Und so müssen auch wir Geduld haben, wenn wir die Verheißungen Gottes in dieser Zeit erfüllen könnten. Ich ging gar nicht mehr zu Bett. Ich bliebe direkt auf. Und ich wäre bereit, jede Nacht in diesem Jahr aufzubleiben, wenn ich dazu beitragen könnte, die Verheißungen Gottes zu erfüllen und zu verwirklichen. Aber wir können sie nicht verwirklichen. Gott wird sie zu seiner Zeit durch dich und durch mich verwirklichen. Aber wir lassen uns durch Unglauben nicht irre machen. Wir halten fest an der Verheißung Gottes, die er uns gegeben hat. Und wir leben der festen Überzeugung, dass Gott treu ist und dass er sein Wort hält und dass er es einlösen wird und die Verheißungen alle wahrmachen, die er gegeben hat. Wenn man das hier im Mose liest, dass Beängstigung über ihn kam und tiefe Finsternis, dann begreifen wir, dass alle Männer Gottes und alle Kinder Gottes über Höhen und Tiefen gegangen sind, durch Prüfungen, die sie zu bestehen hatten. Aber sie waren Träger der göttlichen Verheißungen. Gott hat durch sie, trotz menschlicher Schwächen und Gebrechen, ein ewig gültiges Zeugnis hinterlassen, dass diese Spuren nicht verwischt werden können, wissen wir alle. Ob es ein Abraham, ein Mose, all diese Männer Gottes haben Segensspuren für alle Gesegneten des Herrn hinterlassen. Und die können wir finden von Anfang bis zu Ende. Dann gibt es noch ein Wort des Paulus hier in Römer 8. Das ist mir irgendwie auch in den Sinn gekommen in diesem Zusammenhang, obwohl es im Moment nicht ganz das Thema behandelt, uns allen ja auch sehr bekannt. Es heißt hier, Römer 8, von Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen oder mitwirken. Gewöhnlich bleiben wir hier bei diesem Satz stehen. Und wir sagen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber dieser Satz hört hier nicht auf. Das ist erst die Hälfte des Satzes. Nämlich denen, welche nach seinem Vorsatz oder seiner Vorherbestimmung berufen worden sind. Man darf nicht mit dem halben Satz aufhören, denn es gibt ja viele, die sagen, dass sie Gott lieben und dass Gott sie liebt und dass ihnen alle Dinge zum Besten dienen. Und dann steht die Frage immer noch im Raum, ob dem so ist. Aber wenn wir diesen ganzen Gedanken in uns aufnehmen, dass denen, die Gott lieben, die nach seiner Vorherbestimmung berufen worden sind, das ist das Geheimnis. Es muss am Schluss uns alles zum Besten gedient haben. Anders geht es nicht. Der Feind mag der Ansicht sein, dass er großen Schaden anrichtet. Es ist gar nicht möglich an den Auserwählten. Er hat sich da verrechnet. Es kann nicht sein. Die Auserwählten, die nach der Vorherbestimmung Gottes dazu verordnet worden sind, seine Herrlichkeit zu schauen, sind nicht dazu da, dass sie enttäuscht werden oder dass sie zu Schanden werden, sondern dazu, dass Gott sich an ihnen verherrlicht. Manchmal sind die Wege eigenartig und wir würden sie nicht verstehen. Und dennoch verherrlicht Gott sich auf mancherlei Weise. Hier heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, nämlich denen, welche er nach seinem Vorsatz oder welche nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist das Geheimnis und das gehört dazu. Wenn wir glauben, dass Gott uns nach seinem ewigen Vorsatz auserwählt hat und dass wir nicht nur auf Erden sind, um hier zu sein, sondern für den Himmel bestimmt sind, um die Herrlichkeit Gottes zu schauen, dann können wir nicht anders, als uns in jeder Lage neu zu erheben. Und wenn wir das Haupt nicht hochbekommen, dann vielleicht ein Auge eben doch noch aufmachen und wissen, trotz aller Beängstigung, trotz allem, was sein mag, dass wir aufschauen können zu dem, der mitten in der tiefsten Finsternis ein helles Licht aufstrahlen lassen kann. Und er wird uns mit Sicherheit nicht allein lassen. Ein bekanntes Wort nur noch schnell zum Gebet aus dem Johannesbrief ist es wohl, Johannes, 1. Johannes, Kapitel 3. Hier heißt es, darum, von Vers 19, darum oder daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unsere Herzen vor ihm davon überzeugen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles erkennt. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so besitzen wir Freudigkeit zu Gott. Und um was wir auch bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das tun, was ihm wohlgefällig ist. Dies aber ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, dem Gebot entsprechend, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in der Gemeinschaft mit ihm und er mit ihm. Und daran erkennen wir, dass er in der Gemeinschaft mit uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Auch das hier sind ganz wunderbare und kostbare Gedanken. Hier heißt es, dass wir unser Herz vor Gott davon überzeugen. Manchmal müssen wir uns selbst davon überzeugen. Wenn wir uns von Gott nicht überzeugen lassen, es heißt ihm wörtlich, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unsere Herzen vor ihm davon überzeugen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles erkennt, alles weiß, alles wusste und alles wissen wird. Und es heißt dann, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so besitzen wir Freudigkeit zu Gott. Diese Freudigkeit möge Gott mir und uns schenken. Der erste Schritt ist, dass wir unsere Herzen in seiner Gegenwart davon überzeugt oder überzeugen, dass Gott größer ist als das, was uns zurückhalten möchte. Dass Gott größer ist als alle Hindernisse. Größer ist als alles, was sich uns entgegenstellen könnte. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist dann, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so besitzen wir Freudigkeit zu Gott. Wenn wir hier Gebetsanliegen haben, die zum Teil sehr, sehr, sehr schwer sind, und wir wollen vor das Angesicht Gottes treten, dann müssen wir diese beiden Schritte sicherlich gehen. Dass wir zuerst unser Herz davon überzeugen, dass Gott wirklich über allem steht und dass er größer ist als unser Herz oder das, was uns bewegt und dass er uns aus allem herausreißen und unsträflich vor das Angesicht seiner Herrlichkeit hinstellen kann. Und das geschieht nur, wenn wir zum Kreuz nach Golgatha aufschauen, wo er unseren Schaden gut gemacht hat und wissen, dass Vergebung, dass Gnade, dass Heil und Segen für uns bereit ist. Und der zweite Schritt ist, dass wir dann Freudigkeit zu Gott haben und um was wir auch bitten, das empfangen wir von ihm. Das ist ein gewaltiges Wort. Haben wir das schon mal erlebt? Haben wir das erprobt? Hat sich dieses Wort in meinem und in deinem Leben bestätigen können? Wir müssen ganz einfach langsam, vielleicht sogar schnell, dahin kommen, dass wir jedem Worte Gottes klar in die Augen schauen und uns die Frage stellen, Herr, wie steht es jetzt damit? Kann ich mich auf dein Wort stützen? Darf ich zu dir kommen und damit rechnen, dass das, was du zugesagt hast, jetzt erfüllt wird? Es heißt ja im Johannesevangelium im 15. Kapitel, wer in mir bleibt und in wem meine Worte bleiben, der kann bitten, was er will, und es soll ihm geschehen. Und hier heißt es, wenn wir in ihm bleiben und seine Gebote halten. Und dann werden zwei dieser Gebote aufgezählt. Das eine, dass wir an ihn glauben, und das andere, dass wir einander lieben. Es ist im Grunde genommen gar nicht so sehr schwer. Aber Gott fordert es von uns, und es steht ja geschrieben, dass alle Gebote und das ganze Gesetz seine Erfüllung gefunden hat in dem einen, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist alles enthalten, und Gott wird mit Sicherheit seinen Segen darauf legen. Wenn wir jetzt beten werden, lasst uns doch gewiss sein, dass Gott uns hier eine Gelegenheit gibt, mit ihm zu reden, im Glauben zu reden. Und das, was wir ihm vortragen, dass wir es auch erwarten. Nicht, dass wir nur kommen und mit dem Herrn reden, sondern dass wir innig erwarten, dass er gibt, worum wir beten. Und dazu sind auch Gebete manchmal notwendig. Ich möchte darauf hinweisen, weil ich auch selbst darauf hingewiesen worden bin, dass wir vielleicht in unseren Gebeten doch möglichst einfach zur Sache kommen und dann den Nächsten beten lassen, es sei denn, dass der Geist Gottes einsetzt und irgendjemand in besonderer Weise vom Geiste Gottes im Gebet geleitet wird. Dann wollen wir gar keine Grenzen setzen, dann wollen wir alle mit einstimmen. Aber das werden wir dann schon alle merken. Wir wollen also, wenn eine besondere Salbung nicht über uns kommt und der Geist nicht in der Fürbitte eintritt, wie es ja im Römer 8 auch steht, dass der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe kommt, mit Seufzern und so weiter, wenn das nicht geschieht, wollen wir uns bitte speziell an den Mittwochabenden nicht als Einzelne in langen Gebeten verlieren. Wir möchten alle beten. Jeder soll beten. Jeder, der hier ist, kommt her, um Gottes Wort zu hören. Jeder, der hier ist, kommt her, um anzubeten. Wir kommen nicht nur hierher, um zu singen. Wir kommen nicht nur, um das Wort zu hören. Wir kommen hierher, um mit Gott zu reden. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn einer im Gebet lange hinaussieht, vergeht allen anderen die Lust zum Gebet. Es ist wie ein Dämpfer, es ist, als ob die Bremse getreten wird. Aber ich sage genauso gut noch einmal, wenn der Geist Gottes wirkt und die Fürbitte einsetzt und man merkt, dass es nicht nur ein Gebet ist, sondern dass es ein Flehen wird, wollen wir alle mitflehen. Wir wollen dem Geiste Gottes absolut keine Schranken setzen oder irgendeine Vorschrift geben. Aber was mich und dich betrifft, wollen wir kurz die Anliegen Gott bringen und dann der Nächste und der Nächste und der Nächste, so dass wir alle eine Möglichkeit haben, an dieser Stätte unsere Anliegen und die Anliegen derer, die uns schreiben, die sich darauf verlassen, dass für sie gebeten wird. Heute Abend sind, wenn ich die Briefe zählen soll, vielleicht etwa 15 vielleicht. Diese Leute warten heute Abend darauf, dass Gott ihnen antwortet. Sie verlassen sich darauf, dass wir beten. Und das sind noch nicht alle Anliegen, sondern andere sind noch da. die wir auch dem Herrn bringen möchten. Und diese Fürbitte wird Gott erhören. Er wird antworten, er wird segnen, wenn wir so vor ihn kommen, wie es ihm recht ist. Und das ist, indem wir nicht mit uns und mit anderen hadern, sondern unsere Herzen vor Gott davon überzeugen, dass er, der Herr, unsere Versöhnung ist, unsere Vergebung, und dass das Blut auf Golgatha geflossen ist und heute dieselbe Kraft hat, weißer zu waschen als der Schnee. Und wir wirklich in völliger Glaubensüberzeugung vor das Angesicht unseres Gottes treten können. Und wem es am Herzen liegt, wenn wir hier für die Brüder beten, die am Worte dienen, lasst uns auch daran gedenken, dass Gott Vollmacht austeilen möchte, wie am Anfang. Es muss uns ein Herzensanliegen werden. Es sei denn, wir kommen in eine innere Not und sagen, Herr, wie am Anfang, gib deinen Knechten Kraft, bestätige dein Wort, gib ihnen Freimütigkeit, das Wort zu bringen, und gib ihnen Vollmacht, nach dem Worte zu handeln, damit der Name des Herrn wirklich verherrlicht und das Wort bestätigt werden kann. Wir können kaum noch länger so weitergehen. Wir müssen und dürfen glauben, dass Gott sich bezeugen wird, dass er sein Wort bestätigen, seine Verheißungen erfüllen und dass er mit Heiligem Geist taufen, dass er austeilen wird und besonders den dienenden Brüdern, denn das wissen wir alle. Wenn die Brüder, die am Worte dienen, von Gott gesegnet werden, werden wir alle gesegnet. Alle, vom Ersten bis zum Letzten. Alle, die das Wort des Herrn hören, werden dann gesegnet werden. Und wir setzen unsere Hoffnung tatsächlich ganz und gar auf unseren Herrn und wissen, er kann auch heute Abend aus dem Reichtum seiner Gnade segnen. Er kann ausrüsten mit der Kraft aus der Höhe und kann sich offenbaren und auch die Gebete erhören und diesen Leuten helfen, sie heilen, sie befreien, sie segnen. Was immer Gott nun auf das Herz des Einzelnen legen mag, macht euch keine Sorgen. Wir werden alle gar nicht so genau hinhören. Wir werden alle die Verbindung mit Gott suchen. Wir reden ja nicht zueinander, wir reden ja zu Gott. Und Gott wird uns alle zur gleichen Zeit erhören. Während einer oder eine laut beten, wollen wir anderen doch alle leise mitbeten und die Gemeinschaft mit Gott suchen, damit der Geist Gottes aus Gnaden wirken kann. Amen.